Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte. Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, wo der alte Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der Barack Obama, Spontanbesuche veranstaltet. Eine Location ist eine Eisdiele. Eine andere Location ist eine Universität und die Mensa dort. Und es ist total spannend, das zu sehen. Die Leute sind nicht so richtig vorbereitet und auf einmal kreuzt da die Entourage auf vom Präsidenten und er kommt jovial hineinspaziert und die Leute stehen auf, applaudieren und wissen nicht genau, wie ihnen geschieht. Und dann die Krönung ist, wenn er dann auch noch an einen Tisch geht, wo die Studenten beispielsweise gerade ihr Mittagessen zu sich nehmen und er dann anfängt, sich mit ihnen zu unterhalten und sie gar nicht wissen, ob sie jetzt aufstehen sollen, sich wieder hinsetzen sollen und die ganze Zeit so ein Grinsen auf dem Gesicht ist. Und das ist für die der größte Tag wahrscheinlich ihres Lebens gewesen. Bis dahin. Es gibt so eine Metaebene, die ich beobachtet habe und die finde ich unglaublich spannend. Da ist dieser Präsident, der der Bevölkerung irgendwie Ehre zuteil werden lässt. Aber eigentlich ist die ganze Zeit klar, dass es definitiv nicht um die Leute geht, die dort sitzen. Sondern es geht die ganze Zeit um den Präsidenten. Und zwar ausschließlich. Und das wird klar und deutlich durch die Mimik der Leute, durch die Gestik der Leute, durch die gesamte Körperhaltung der Leute und auch durch die Worte, die sie äußern. Das ganze Verhalten des Publikums ist eine einzige Ehrerbietung gegenüber dem Präsidenten. Hochgradig spannend, das anzuschauen. Man könnte auch sagen, Ehre, wem Ehre gebührt. Und genau darum geht es heute in der Predigt. Es geht darum, dass es Ehre ist, die Gott gebührt. Ehre und Anbetung. Das ist der letzte Teil des Vaterunsers. Das ist die Reihe, die wir gerade im Gottesdienst haben. Heute behandeln wir den letzten Teil. Und dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Die Detektive unter den Bibellesern werden allerdings feststellen, das steht da gar nicht. In meiner Bibel steht das gar nicht da. Wir beten das zwar die ganze Zeit, aber es steht nicht da. Es gibt Übersetzungen, so wie die hier, die ich gerade hier in der Hand habe, da steht das zwar da, ist aber in eckigen Klammern eingeklammert und am Ende der eckigen Klammer ist ein Sternchen. Und dann liest man da, das ist jetzt die Luther 2017, die Übersetzung, dann liest man da, dieser Abschluss ist in den ältesten Handschriften nicht enthalten. Ist also gar kein Teil des Evangeliums, des Matthäus-Evangeliums. Auch nicht in den anderen. Was ist da passiert? Und wenn man das griechische Neue Testament aufschlägt und sich da an die Übersetzung macht, dann stellt man fest, auch da steht's nicht. Steht nicht drin. Sondern auch da muss man in die Fußnote gucken und dann findet man da einen Hinweis. Da steht tatsächlich, in den ältesten Handschriften, nach denen das Evangelium verfasst ist, ist es nicht drin, aber in der Didache taucht es das erste Mal auf. Die Dida was? Fragt ihr euch vielleicht, was könnte das denn sein, diese Didache? Die Didache ist ein, ja, wie soll ich das sagen, ist ein altes Dokument, ungefähr 100 nach Christus entstanden. Und es heißt die Lehre der 12 Apostel. Und das übersetzt auf Griechisch heißt dann eben unter anderem Didache. Didache heißt nichts anderes als Lehre. Daher kommt übrigens das deutsche Wort, ja, das deutsche Wort, das pädagogische Wort Didaktik. Didaktik kommt daher. Didache heißt Lehre. Und was wird denn da gelehrt? Naja, in der Lehre der 12 Apostel, also Die Verfasser fassen also zusammen, was die 12 Apostel gelehrt haben. Und diese Lehre wird Menschen gegeben, wenn sie sich taufen lassen. Also rund um die Taufe wird den Menschen diese Lehre unterbreitet. Und man könnte sagen, das ist wie so eine Art Mini-Konfi-Unterricht oder Mini-Taufunterricht. Alles noch in einer sehr abgespeckten Form. Eine sehr rudimentäre Form. Es ist das erste große Dokument letztlich, was man so an Liturgie und an Kirchenlehre so hat. Kann man übrigens heute im Internet kostenfrei sich runterladen, ist findbar, relativ einfach, braucht man so 5 Minuten für Didache einfach eingeben mit CH, dann findet man das. Und dort ist das Vaterunser unter anderem auch aufgelistet, nämlich unter der Rubrik, wie man beten soll. Und dann kommt das Vaterunser und da kommt das erste Mal diese Formel, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt fragt man sich, wo haben die denn das her? Aus der Bibel. Diese ganze Formel ist eine Ableitung aus den Chronikenbüchern, wo es ein Kapitel gibt, wo genau diese Formel in etwas längerer Form aber zu finden ist. Denn dein ist das Reich und die Kraft und auch die Herrlichkeit, und das erörtert, was das bedeutet. Und daher kommt das. Also es ist nichts Unbiblisches, es ist ja im besten Sinne biblisch, denn Anbetung und Ehrerbietung Gottes, ganz ehrlich, darum geht es die ganze Bibel. Das ist der rote Faden, die Liturgie, die sich durch die Bibel durchzieht, nämlich, dass wir Gott die Ehre geben sollen. Ja, jetzt habe ich ein spannendes Gespräch gehabt letzte Woche zwischen Tür und Angel hier in der Gemeinde, und da meinte eine Person zu mir: Ach Jens, mit diesem Vaterunser, ne? Wir haben ja gerade diese Predigtreihe, das ist ja immer so, das beten wir so schnell und so unbedacht runter, und die Worte, die fließen einfach so von unseren Lippen. Da habe ich gesagt, ich gebe dir völlig recht. In dem Vaterunser steckt so viel drin, was wir in diesen 30 Sekunden, die wir das beten, überhaupt nicht erfassen können. Deshalb machen wir die Predigtreihe. Und deshalb gucken wir uns auch nochmal an, heute ganz speziell, wie wir Gott denn Ehre und Anbetung zuteil werden lassen. Wie kann sich das denn in unserem Leben ausdrücken? Wie geben wir Gott die Ehre? In der Recherche zu diesem Thema bin ich darauf gestoßen, dass die Ehre und die Anbetung Gottes unseren ganzen Körper, unser ganzes Sein, alles, was wir sind, ob wir dort sitzen oder hier stehen, beeinflusst und hineinnimmt. Wir sind als ganze Person gemeint. Und ich habe das jetzt mal untergliedert in 3 kleine Punkte. Der erste Punkt ist tatsächlich mein Körper. Was hat mein Körper mit Anbetung zu tun? Keine Angst, ich stelle jetzt kein Sportprogramm vor, auch das war schon Teil von Predigten. Wie bete ich mit meinem Körper Gott an, indem ich vielleicht Sport mache? Nein, darum geht es diesmal gar nicht. Es geht um das, was der Petrus bei seiner ersten Begegnung, bei seiner ersten großen Begegnung mit Jesus erlebt. Petrus, ein Jünger Jesu, war Fischer. Und er hat eine ganze Nacht gefischt und hat nichts gefischt. Und dann gibt ihm ein fremder Mann am Ufer des Sees die Aufgabe: Fahr noch mal raus am helllichten Tag, wirf die Netze noch mal aus und komm zurück. Der kommt zurück, der kommt ziemlich schwer beladen zurück, denn die Netze sind rappelvoll. Und er kann es gar nicht fassen, und auf einmal durchfährt es ihn, dass er nicht vor irgendeiner fremden Person steht, sondern letzten Endes vor Gott selbst. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir. Er fiel Jesus zu Füßen. Der ganze Körper betet Gott an. Oder 2. Chronik 6, Vers 13. Auch ein spannender Hinweis darauf, was das mit dem ganzen Körper auf sich hat. 2. Chronik 6, Vers 13. Salomo weiht den Tempel ein, König von Israel. Und er fiel nieder auf seine Knie angesichts der ganzen Gemeinde Israel, breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott dir gleich, weder im Himmel noch auf Erden, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln, von ganzem Herzen. Er fällt auf seine Knie und betet an. Es ist interessanterweise so, ganz oft, wenn Menschen mit der Heiligkeit Gottes in Berührung kommen, dann passiert etwas mit ihnen, was sich in der Regel durch eine spontane Körpergeste oder Körperhaltung ausdrückt. Also, sie fallen auf die Knie, heben die Hände und beten Gott an. Oder aber, auch eine ganz spannende Geste: Sie schlagen ihre Hände vor den Mund. Sie schlagen ihre Hände vor den Mund. Da kommt übrigens das lateinische Wort adorare her. Ich glaube, im Englischen ist adoration oder so, ne? Adorare heißt zum Mund. Ad, die Hände, ad zum Mund, ad orare. Und da haben wir eine Gebetshaltung, die wir bis heute kennen. Ad orare, Anbetung, Hand zum Mund. Nun sind wir natürlich heute, haben da so unsere Probleme mit der Körperhaltung. Ne? Das ist alles schwierig, auf die Knie gehen und so. Und wir Protestanten, weiß ich nicht, ach, das haben wir doch überwunden. Deshalb singen wir heute so schöne Lieder wie: Ich gehe jetzt im Geist vor dir auf die Knie. Immerhin, der Geist beugt sich, wenngleich nicht mehr der ganze Körper. Aber ganz ehrlich, die Bibel spricht nicht vom: Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie. Die Bibel spricht vom ganzen Körper, der auf die Knie geht. Und wenn wir in die kirchlichen Traditionen hineingucken, dann merken wir, das ist da auch ganz schön tief verankert. Man nehme nur das Kniebänkchen in der Kirchenbank, wo man sich hinkniet. Knien. Auf das Angesicht fallen. So wie es in der Offenbarung heißt. Wir beten mit unserem ganzen Körper an. Und es fängt mit meiner Körperhaltung an. Dann geht es weiter, da sind wir jetzt im Offenbarungstext, mit den Worten. Das finde ich eine wunderbare Stelle, Offenbarung 7. Ein himmlischer Gottesdienst wird dort beschrieben. Und es ist der Übergang von Körperhaltung zu Worten. Da steht in Offenbarung 7, Vers 11: Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten an mit Worten, mit hörbaren Worten, laut und deutlich für alle vernehmbar. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, gerade auch im Gottesdienst, dass wir mit Worten hörbar Gott anbeten. Warum ist das wichtig? Damit proklamieren wir, dass es im Gottesdienst nicht um mich geht. Es geht nie um mich. Es geht weder um den Pastor, der da vorne steht, ja. Es geht auch nicht letztlich um uns Menschen. Es geht nicht um die Art und Weise. Es geht nicht um die Variante der Lieder, ob die jetzt in Englisch, Spanisch, Deutsch, in laut, in leise vorgetragen werden. Es geht nicht um Liturgie. Es geht um Gott. Es geht immer um Gott. Es geht nicht um mich. Und das bekennen wir in der Anbetung, im Lobpreis, in der Ehrerbietung vor Gott. Es geht um ihn. Und es ist ausschließlich seiner Gnade zu verdanken, dass wir davon auch was haben. Dass Gott so groß ist und so toll, dass wir etwas davon haben und er uns quasi auch noch beschenkt. Das ist totale Gnade. Aber schlussendlich ist unsere Motivation, wenn wir in den Gottesdienst kommen, nicht die, dass ich mich wohlfühle, dass es um mich geht, dass es meine Lieder sind, die gesungen werden. Es geht immer um Gott. Das ist wichtig. Es geht um die Begegnung mit dem Heiligen. Und daher ist die Anbetung Gottes durch Worte und Lieder ein elementarer Bestandteil eines jeden Gottesdienstes. Die Gemeinde bekennt, Gott ist heilig, Herr ist Christus, der Geist ist einer. Und Anbetung geht dann auch noch weiter. Anbetung ist das Erzählen der großen Taten Gottes in meinem Umfeld. Der großen Taten Gottes in meinem Leben. Denn Anbetung verharrt nicht im Gottesdienst bei mir selbst, sondern Anbetung findet in meinem ganzen Leben immer wieder statt. Und was passiert dadurch? Und das ist ganz spannend. In dem Moment, wo ich die großen Taten Gottes vor Menschen bekenne, werden Menschen zur Erkenntnis Gottes kommen. Und was werden sie dann tun? Sie werden wieder anbeten. Und durch die Anbetung werden wieder Menschen mit der Größe und Barmherzigkeit Gottes in Berührung kommen und werden wieder anbeten. Und somit, durch die Anbetung Gottes, durch das Bekennen, dass Gott der Herr ist, verbreitet sich dadurch ein Hoffnungsstreifen, ein Kreislauf der Hoffnung, der meine Umgebung und die Gesellschaft durchdringt. Das ist total spannend. Damit bekennen wir, Gott ist Herr. Und beim Bekennen der großen Taten Gottes, die Gott in meinem Leben getan hat, geht es nicht darum, dass ich meinem Gegenüber theologische Richtigkeiten um die Ohren haue. Oder dogmatische Feinsinnigkeiten. Es geht um Hoffnung. Es geht immer um Hoffnung. Oder wie Petrus sagt, seid jederzeit bereit, Auskunft zu geben über die Hoffnung, die in euch ist. Was hat Gott in eurem Leben getan? Worüber könnt ihr ihn loben und preisen vor den Menschen und sagen, Gott hat mir das und das getan. Deshalb lobe und preise ich ihn. Halleluja. Also, das war der zweite große Punkt. Gott loben mit Worten. Und jetzt kommt das Gegenteil. Psalm 46, Vers 10. In manchen Übersetzungen, wie bei mir, ist es Vers 11. Da heißt es, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin. Oder auch Habakuk, Kapitel 2, Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, es sei stille vor ihm alle Welt. Stille. Stille und Schweigen als Anbetung. Das Schweigen haben wir an vielen Stellen verlernt. Wir halten die Ruhe kaum aus. Es fällt uns wirklich schwer. Wir versuchen, die aufkeimende Ruhe im Keim zu ersticken durch Ablenkung, ein Buch, ein Handy, schnell sich verabreden mit Freunden, weil ich die Stille der Wohnung nicht aushalte. Vielleicht ist das auch eine Schwierigkeit der jetzigen Zeit, der jetzt erlebten Zeit, dass wir das nicht gelernt haben, die Stille auszuhalten. Ich habe gerade eine Fortbildung besucht und da haben wir uns Gedanken über Stille gemacht. Und wir haben uns überlegt, wie haben eigentlich die Wüstenväter, diese Eremiten Anfang des Christentums, eigentlich in der Stille überlebt, in der Wüste? Die hatten den ganzen Tag Stille. Da war das Rauschen des Windes das höchste der Gefühle. 10 Stunden, 12 Stunden, 24 Stunden Stille. Es gibt in der kirchlichen Tradition sogar stille Gottesdienste, Schweigemessen. Damit tun wir uns Protestanten ein wenig schwer zugegebenermaßen. Denn Luther lehrt uns natürlich auch das Reden und den Mund aufzumachen. Aber Stille ist wichtig. Der Mensch kommt in Gottes Angesicht zum Verstummen. Die Bibel ist voll von solchen Zeugnissen. Der große Liederdichter Ter Stegen, ein Vater des Pietismus, geboren 1697, gestorben 1769, hat uns die Stille eigentlich ins Stammbuch geschrieben mit einem großartigen Lied. Gott ist gegenwärtig. Und da heißt es dann, ich glaube in der zweiten Strophe, Gott ist in der Mitte. Alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Im Schweigen vor Gott erkenne ich meine Bedürftigkeit und meine Leere an vor Gott. Was habe ich denn im Angesicht der Heiligkeit Gottes zu bringen? Was habe ich vorzuweisen? Wie voll sind denn meine Hände im Angesicht der Heiligkeit Gottes? Da konstatieren wir doch letztlich, ich stehe mit leeren Händen da. Und meine Worte können das nicht ausdrücken, was jetzt zu sagen wäre. Oder um es mit Johannes dem Täufer, mit dem Bild von dem Isenheimer Altar auszudrücken, ne, wo der Johannes der Täufer mit diesem überlangen Zeigefinger dasteht und auf Christus weist und im Evangelium es steht, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Ich werde still, er wird groß. Das Schweigen nimmt bei Ter Stegen, bei einem unserer Kirchenväter, einen ganz, ganz großen Stellenwert und eine zentrale Rolle ein. Und ich möchte ein Zitat lesen. Der Schwätzgeist ist eine Zerstörung aller christlichen Zusammenwohnungen, eine Auslöschung der Andacht, eine Verwirrung der Gemüter, eine Verschwendung der Zeit, eine Verleugnung der göttlichen Gegenwart. Die Liebe, der Gehorsam oder die Notwendigkeit müssen euch den Mund öffnen, sonst schweiget immer da. Selbst im Geistlichen erbaut einander mehr mit einem heiligen Wandeln als mit vielen Worten. Gott wohnet nur in stillen Seelen und da muss euch die Zunge stille werden. Seht die Früchte des heiligen Stillschweigens. Es gibt euch Zeit, Kraft, Sammlung, Gebet, Freiheit, Weisheit, Gottes Beiwohnung und einen seligen Frieden. Das Ende des Vaterunsers nordet uns ganz klar. Das Ende des Vaterunsers richtet unseren inneren Kompass neu aus. Ihm gehört alle Anbetung. Vor seiner Kraft gehen wir anbetend auf die Knie. Seine Herrlichkeit bekennen wir mit Worten und Taten und Liedern. Und vor seiner Ewigkeit, die in uns Einzug erhalten will, kommen wir zum anbetenden Schweigen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.